Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Wir wollen uns heute mal um eine Sache kümmern, die sich unter der Überschrift "gut gemeint ist nicht immer gut gemacht" zusammenfassen lässt. Uns begegnet das Wort Differenzierung ja relativ häufig im Schulalltag. Was versteht man oder viele Leute unter dem Thema Differenzierung?
Na, viele Lehrkräfte verstehen unter das Wort Differenzierung dann mehr Vorbereitung, mehr Material, mehr Zettel, mehr Kontrolle, mehr Arbeit, mehr Aufwand. Das ist irgendwie das, was zusammengefasst.
Also, das ist so die allgemeine Betrachtungsweise, wenn man über Differenzierung nachdenkt.
Genau.
Gut, also wir haben...
Gefolgt mit dem Satz, wie soll man das schaffen?
Wir haben also einen grundlegenden Denkfehler im Bereich der Differenzierung und da wollen wir uns heute mal durcharbeiten. Und diesen Mythos der Differenzierung mal genauer betrachten.
Genau, also für viele Kollegen heißt wirklich Differenzierung, ich habe ein Arbeitsblatt für schwache Kinder, ich habe eins für mittlere, für starke.
Das sind die klassischen 1-Stern, 2-Stern, 3-Stern-Aufgaben.
Genau, dann hat man was für die ganz schnellen und dann hat man noch Zusatzaufgaben für die, die wirklich super schnell sind. Plus vielleicht eine extra Aufgabe für Förderung, wenn irgendwie, also wenn ein Kind noch extra gefördert werden soll.
Okay, also viele unterschiedliche Arbeitsblätter in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die auch natürlich alle vorbereitet werden wollen.
Genau. Ja, und das Ergebnis ist dann, dass die Kinder nebeneinander quasi arbeiten, aber nicht gemeinsam. Und die Lehrkräfte werden dann eher zu Verwalter von diesen ganzen Aufgaben, als sie dann Lernbegleiter sind.
Lernbegleiter ist ja auch ein Begriff, der uns bei Hattie relativ häufig begegnet.
Und auch im Cura-Modell.
Auch im Cura-Modell, stimmt. Wie sieht das bei Hattie aus? Weil er hat sich ja eigentlich für Differenzierung, wenn ich es richtig verstanden habe, ausgesprochen. Aber er differenziert bei dem Thema auch.
Naja, also ich glaube, jede Lehrkraft, die ein bisschen irgendwie was von sich hält, ist bemüht, irgendwie zu differenzieren. Wir haben jetzt nochmal erläutert, dass es nicht darum geht, irgendwie jedes Blatt, was man hat, oder jedes Heft und Aufgabe, die man hat, irgendwie in fünffache Ausführung irgendwie zu gestalten, sondern es geht immer darum, irgendwie konkret zu gucken. Da kommen wir aber später nochmal dran vorbei, sozusagen. Was Hattie sagt irgendwie, und er unterscheidet zwischen Differenzierung und Überindividualisierung. Also, und das ist halt da, wo viele Kollegen quasi scheitern, dass sie versuchen, für jedes Kind wirklich alles Mögliche zu individualisieren. Und und da warnt John Hattie davor sozusagen, was sich in den letzten Jahren wirklich so entwickelt hat. Und was er damit meint, also jedes Kind bekommt was anderes, jedes Kind arbeitet mit anderem Material, jedes Kind arbeitet in seinem Tempo. Wir haben keinen Lernfokus, wir haben kein gemeinsames Ziel, wo wir hinarbeiten und so weiter und so fort. Und Lernen wird dann wirksam, wenn es aber sichtbar, strukturiert und gemeinsam reflektiert wird. Und dementsprechend sagt er, dass wir auf diese Gefahr der Überindividualisierung achten müssen, denn wir haben ja schon gesagt, was guten Unterricht irgendwie ausmacht, und er meint, Überindividualisierung erschwert dann irgendwie Feedback, erschwert dann Orientierung, Vergleichbarkeit, gemeinsames Lernen, also alles Wichtige mit hohen Effektstärken quasi wird dadurch erschwert, wenn jedes Kind einfach nur das abarbeitet, was für einen selbst bestimmt wurde.
Also muss man als Lehrer darauf achten, dass man nicht, wenn man jetzt 20 Kinder hat, 20 Individuen unterrichtet, sondern tatsächlich noch eine zwar heterogene Gruppe, aber die trotzdem gemeinsam lernen soll und nicht jeder einzeln für sich.
Genau, so dass wir ein gemeinsames Ziel haben und an diesem Ziel gemeinsam arbeiten und am Ende gemeinsam reflektieren können und dass jedes Kind auch irgendwie ein Feedback bekommen kann.
Wie sieht dann diese Lernwirksamkeit aus?
Na, lernwirksam, das haben wir schon in vorherigen Folgen schon mal besprochen. Also wir brauchen kleine, klare Lernziele, die klar formuliert sind.
Die sind dann aber nicht individuell, sondern für die Gruppe.
Genau. Also jede Gruppe, wir haben als Gruppe irgendwie ein Lernziel, das wollen wir erreichen. Es kann auch sein, dass danach Kinder noch Mikroziele für sich haben. Also das ist halt auch wichtig, dass die Kinder sich selbst noch was vornehmen. Aber das klare Ziel sollte für alle klar sein. Dann haben wir transparente Erfolgskriterien. Also da geht es auch darum, irgendwie die Erwartungen quasi festzulegen. Am besten mit Kompetenzraster. Dazu haben wir auch schon eine Folge geschrieben, dass die Kinder wissen, okay, das sind die Schritte, damit ich dieses Ziel erreichen kann. Denn wenn das Ziel nicht klar ist und die Schritte zu diesem Ziel nicht klar sind, kann das Kind irgendwie keine Selbstreflexion irgendwie haben. Und dann wird es irgendwie schwierig.
Und diese Erfolgskriterien, wenn ich mich recht erinnere, ist ja nicht, rechne Päckchen 1 und wenn du das geschafft hast, ist das der Erfolg, sondern das sind immer fachlich bezogene Erfolgskriterien.
Genau, also das geht immer irgendwie vom Ziel. Ich kann das kleine 1x1 zum Beispiel. Und dann, was sind die Unterschritte, also die Zwischenschritte irgendwie zu diesen automatisierten Können zum Beispiel. Also ich kann eine Rechnung zu einem Bild irgendwie schreiben. Ich kann eine Plusrechnung zu einer Malfolge irgendwie und so weiter und so fort. Dass die Kinder quasi immer wissen, welche Schritte. Dazu kommen dann die Aufgaben. Das heißt, um diesen Schritt zu machen, brauche ich irgendwie Aufgabe 1 und 2. Und dann wird irgendwie verglichen, korrigiert oder wie auch immer. Und anhand dessen kann ich als Kind sagen, okay, ich kann es oder ich kann es nicht. So, und anhand dessen, wenn ich mein Raster abgearbeitet habe, kann ich irgendwie mich selbst einschätzen und sagen, ich habe das Ziel erreicht, ja oder nein. So, jetzt mit dem kleinen 1x1 war es ein sehr großes Ziel. Man sollte es im Alltag vielleicht nicht ganz so groß irgendwie nehmen. Aber klare Ziele, klare Wege, klare Schritte, damit die Kinder irgendwie selbst reflektieren können, was sie erreicht haben und was sie nicht erreicht haben. So, dazu brauchen wir eine strukturierte Lernumgebung. Das haben wir auch irgendwie im Coach-Modell schon besprochen. Die Kinder müssen wissen, was sie wo finden. Und wann sie das machen können?
Also das sind dann hauptsächlich jetzt die, also für die strukturierte Lernumgebung sind die Folgen, die sich dann um das Klassenzimmer im Cura-Modell beziehen.
Genau, dass die Kinder immer wissen, irgendwie, wo sie was finden. Also wo sind die Ablagenfächer und so weiter und so fort. Dann haben wir regelmäßiges und prozessbezogenes Feedback. Das ist irgendwie eine Effektstärke bei Hattie, die von großer Relevanz ist. Gemeinsames Nachdenken und Selbstreflektieren über Lernwege. Also es ist wichtig, dass die Kinder auch gemeinsam ihre Lernwege besprechen, ihre Zugänge quasi besprechen unter sich, um sich auf Ideen gegenseitig zu bringen, um nochmal irgendwie drüber nachzudenken, um sich ein Feedback einzuholen von einem Kind vielleicht und nicht von der Lehrkraft. Also dass man irgendwie dadurch auch die Selbstreflexion quasi.
Das könnte man dann im Plenum oder in kleinen Gruppen oder in Partnerarbeit dann machen.
Genau, und dann, was nicht wirksam ist, dann ist irgendwie eine zu große Materialvielfalt ohne Zielklarheit, wenn dauernd nur einzeln gearbeitet wird und wenn eine Beschäftigung ohne kognitive Aktivierung quasi stattfinden. Also wenn es einfach nur noch darum geht, irgendwie Sachen abzuarbeiten.
Also Fließbandarbeit dann.
Ja, wenn es wirklich nur noch um die Menge geht, statt wirklich irgendwie schwerpunktmäßig zu arbeiten. Also wirklich mit klaren Zielen.
Gut, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist die Differenzierung eigentlich eher etwas Strukturelles als etwas Materielles.
Ich glaube, es ist die Mischung. Man soll aber nicht die Differenzierung allein als Material irgendwie betrachten. Und wir sollen, also wenn wir jetzt irgendwie die ersten Worte irgendwie zusammenfassen, die wir jetzt irgendwie von uns gegeben haben, ich glaube, wir müssen darauf achten, dass wir nicht überindividualisieren und dass es auch kein Materialschlacht irgendwie am Ende wird. Es geht wirklich darum, dass wir eine Struktur im Unterricht drin haben, die den Kindern hilft, irgendwie selbstwirksam zu sein.
Okay, Dann lass uns noch mal ein bisschen auf die Studienlage schauen. Gibt es noch mal Studien außer die von Hattie, die sich mit dem Thema beschäftigt haben?
Na, es gibt zum Beispiel die Selbstbestimmungstheorie von Tetschi und Ryan, die sagen auch, also Menschen lernen nachhaltig, wenn drei psychologische Grundbedürfnisse erfüllt sind. Und das ist einmal Autonomie, Kompetenz erleben und soziale Eingebundenheit. So, und da merkt man auch wieder irgendwie, wenn jedes Kind nur an seinen Aufgaben arbeitet, nur mit dem eigenen Ziel arbeitet, wenn keine Selbstbestimmung irgendwie stattfinden kann, sondern alles von der Lehrkraft irgendwie vorgegeben ist, dann werden diese Grundbedürfnisse einfach nicht erfüllt und dann wird das Lernen nicht als lernwirksam irgendwie eingeschätzt.
Okay, wenn man jetzt nach diesem nach dieser Differenzierung, die du anfangs nanntest mit den Sternaufgaben, da hätte man zwar die Autonomie, aber da fehlt ja auf jeden Fall die soziale Eingebundenheit und durchaus auch dieses Kompetenzerlebnis.
Na, kommt drauf an. Also wenn die Kinder irgendwie soziale Eingebundenheit ist nicht unbedingt weg, wenn wir es schaffen, irgendwie die Kinder trotzdem zusammenarbeiten zu lassen, sodass sie Sachen besprechen können, sodass sie sich Lernwege nochmal erläutern können oder kleine Regeln nochmal erläutern. Also es heißt nicht irgendwie, für dieses Arbeitsblatt wird komplett allein gearbeitet. Vielleicht haben wir eine kurze Phase, wo es darum geht, irgendwie mit dem Partner kurz die Regeln nochmal zu besprechen. Und dann schwupps, hat man irgendwie wieder diese Eingebundenheit irgendwie zusammen. Wenn es darum geht bei Autonomie, dass die Kinder irgendwie trotzdem deren Niveaustufe aussuchen können. Bei manchen Kindern vielleicht in Rücksprache mit der Lehrkraft, im Gespräch irgendwie, um sich selbst evaluieren zu können. Aber trotzdem, dass wir irgendwie den Kindern das Gefühl vermitteln, die müssen selbst entscheiden. Also die Lehrkraft ist nicht allwissend und die haben auch irgendwie eine Möglichkeit, selbst auszusuchen. Und dann bei Kompetenz, dann geht es auch irgendwie darum, okay, sich die Niveaustufe, also in der Lage zu sein, eine Niveaustufe irgendwie auszusuchen, Aufgaben zu erfüllen, wenn man es schafft, irgendwie am Ende des Arbeitsplatzes vielleicht noch einen kurzen Raster irgendwie einzubetten oder einen Reflexionsbogen oder, so erleben sich die Kinder irgendwie kompetent. Genau. Wichtig ist aber, die Differenzierung darf dann nicht isolieren, sondern es muss wirklich verbinden. Und zwar Inhalte, aber die Kinder unter sich auch. Also kein Kind sollte das Gefühl irgendwie bekommen, ich habe jetzt eine Sonderaufgabe, weil
ich sonst doof bin.
Nicht kann. Ja, genau, weil ich doof bin.
Gut, am Anfang hattest du ja gesagt, dass diese Differenzierung nicht die Vorbereitung der 1-Stern, 2-Stern, 3-Stern und für die Schnellen und auch für die Förderleute. Also man muss nicht diese 5 verschiedenen Schwierigkeitsstufen vorbereiten. Jetzt hattest du aber doch angedeutet, dass es diese Differenzierung gibt und die Kinder sich diese Schwierigkeit selbst aussuchen können. Also muss man doch die verschiedenen Anzahlen der Blätter vorbereiten.
Nein, es kommt, man kann ja nicht, also es ist ja utopisch zu denken, man kann zu jeder Stunde, für jede Stufe, für jede Stunde, die wir geben, in jeder Klasse irgendwie differenziertes Material irgendwie zur Verfügung stellen. Das funktioniert nicht. Und das würde auch darauf hindeuten, dass die Kinder irgendwie nur noch mit Arbeitsblättern oder in Heften arbeiten. Das ist auch irgendwie kontraproduktiv. Man muss sich als Lehrkraft irgendwie einen Schwerpunkt setzen für eine Stunde. Und welche Kompetenz will ich hier ausbilden? Und natürlich haben wir die fachliche Kompetenz, die wir dann in dem Moment ausbilden wollen. Und dann haben wir Nebenkompetenzen. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Arbeitsblatt habe in 3 Ausführungen für diese eine Stunde, natürlich werden dann die Kinder in Einzelarbeit dann vielleicht arbeiten, aber vielleicht kann ich eine Aufgabe im Vorfeld irgendwie die zur Verfügung stellen, wo die Kinder sich mit einem Partner nochmal die Regeln irgendwie zu diesem Thema erläutern können. Dann gehen wir dieses Thema nochmal im Plenum noch einmal kurz durch und dann wird gearbeitet. Und dann wird mit dem Partner nochmal irgendwie abgeglichen und verglichen und geguckt und nochmal besprochen quasi, warum habe ich ein anderes Ergebnis, was ist richtig, was ist falsch. So, und dann habe ich wieder ganz andere Kompetenzen bei den Kindern ausgebildet, als nicht nur dieses Fachliche. Also dann habe ich wirklich überfachliche Kompetenzen. Und man muss sich auch davon lösen, dass wir von allen Theorien, die es dann in der Pädagogik irgendwie gibt, auch alles zu jeder Zeit erreichen wollen. Man muss ein Bewusstsein als Lehrkraft irgendwie entwickeln. Und ich möchte vielen Kollegen damit nur entlassen und zu sagen, es muss nicht zu jeder Stunde 5 Arbeitsblätter in 5 Stufen irgendwie zur Verfügung stellen. Das wird nicht funktionieren, das schafft man nicht. Man muss nur irgendwie überlegen, welche Kompetenz will ich ausbilden.
Also die Unterrichtsgestaltung, wie du sie vorschlägst, ist immer von der Kompetenz her gedacht, die du vermitteln willst.
Genau.
Und dann entwickelt man darauf hin, wo stehen die Kinder jetzt und wie machen wir den Schritt vorwärts Richtung Kompetenz.
Genau. Das sagen ja auch Dieter und Ryan auch. Also die sagen, die Kompetenz muss klar sein. Was will ich denn tatsächlich ausbilden? Es geht niemals darum, nur eine fachliche Kompetenz irgendwie beizubringen. Also das wäre ja zu schade. Man kann ja so viel mehr irgendwie trainieren. Das muss aber einem klar sein. Und dann ist man wieder frei irgendwie von diesem ganzen Materialschlacht irgendwie, was teilweise stattfindet. Das muss ja gar nicht sein.
Was mir so ein bisschen fehlt in der Deci und Rein Theorie ist die Beziehung. Du sagst ja auch immer viel, Lernen ist Beziehungsarbeit. Wie ist das Ganze eingebettet?
Gerald Hüther, der sagt ja auch irgendwie, Lernen funktioniert am besten, wenn es sozial eingebunden passiert. Es bedeutet also, dass Lernen ein Beziehungsprozess ist. Und unser Gehirn lernt dann besonders gut, wenn Lernen Sinn macht, emotionale Sicherheit besteht und Orientierung gegeben ist.
Okay, also da geht es auch um die Ziele, die transparent sind und klar. Da geht es darum, dass die Kinder verstehen, warum lerne ich das. Genau. Also dieser Lernprozess muss klar sein. Was ist die emotionale Sicherheit? Ist dann diese Eingebundenheit in dem sozialen Konstrukt der Klasse.
Genau, und dieses Gefühl irgendwie, okay, ich bin anders, also habe ich andere Aufgaben, ist nicht mit Misserfolg irgendwie verbunden, sondern
man wird nicht immer ausgelacht bei Fehlern.
Genau, es geht immer irgendwie um Prozess und Kompetenzentwicklung und den Kindern ist klar irgendwie, dass jeder irgendwie ja, für seine Entwicklung quasi arbeitet und mitgestalten kann.
Dann lass uns nochmal auf den Rahmenlehrplan gucken. Da schauen wir wie immer auf den Rahmenlehrplan in Brandenburg, weil du in Brandenburg unterrichtest. Was sagt der zum Thema Differenzierung?
Na, der sagt ja auch, also er sagt ja, Vielfalt ist eine Ressource. Wir sollen irgendwie das im Unterricht mit einbetten und die Kinder sind nach deren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterrichten. Es soll aber, dann ist dementsprechend auch die Heterogenität in den Klassen zu berücksichtigen und den Unterricht dementsprechend auch anzupassen. Wir sollen also individuelle Lernwege irgendwie ermöglichen und allerdings innerhalb eines gemeinsamen Lernprozesses.
Okay, also die sagen auch, nicht jeder macht irgendwas.
Genau.
Sondern es gibt einen gemeinsamen Prozess, in dem es aber individuelle Lernwege gibt.
Genau, also der Rahmenlehrplan sagt ja auch irgendwie, Differenzierung ist dort irgendwie kein jeder macht, was er will oder hier ist kein laissez-faire, sondern es geht trotzdem darum, irgendwie adaptive Unterstützung zu gewährleisten, unterschiedliche Zugänge zu ermöglichen und das Ganze aber trotzdem bei klarer didaktischer Führung. Also es geht nicht darum, dass die Kinder vielleicht besser wissen, irgendwie, wie sie was wollen, sondern die Führung liegt ganz klar bei der Lehrkraft. Man kann ins Gespräch gehen und den Kindern irgendwie unterschiedliche Zugänge ermöglichen. Aber die Richtung, also das Ziel, gibt die Lehrkraft vor.
Okay. Wir hatten jetzt schon ein, zwei Mal das Wort Cura-Modell angesprochen und haben dazu ja auch schon einige Folgen gemacht. Differenzierung ist ja auch ein wichtiger Teil im Cura-Modell. Wie behandelt das Cura-Modell Differenzierung?
Na, das Kurmodell basiert ja auf vier Säulen sozusagen. Einmal der Raum. Der Raum gibt quasi die Struktur vor. Die Kinder wissen zu jeder Zeit, wo sie was holen können und wo das Material liegt, was sie vielleicht benötigen. Es gibt klare Zeitstrukturen, es gibt klare Aufgabenformate, es gibt transparente Erwartungen in Form von Rastern und Zielen. Und es gibt die Kreisgespräche, also zu Beginn der Stunde und zum Ende der Stunde, um einfach diese Ziele auch zu besprechen und am Ende noch zu evaluieren, zu reflektieren und ein Feedback irgendwie einzuholen. Das heißt, man sieht irgendwie, dass das Cura-Modell ein geeignetes Format, also ein geeignetes Unterrichtsmodell ist, um diese Eingebundenheit irgendwie und diese Selbstwirksamkeit bei den Kindern zu ermöglichen.
Welche Tools hat man im Cura-Modell dann, um diese Differenzierung zu erreichen?
Na, es gibt ja offene Aufgaben, es gibt viel, also es gibt auch irgendwie Pflicht- und Wahlaufgaben, die Kinder irgendwie bearbeiten können. Es gibt Hilfekarten, es gibt Hilfestationen, es gibt Gesprächsrunden, es gibt die Lehrkraft, die als Lernbegleiterin quasi fungiert. Es gibt Erweiterungsaufträge und es gibt ja eine unterschiedliche Bearbeitungstiefe sozusagen, je nachdem, wie tief in die Materie die Kinder gehen können.
Also gibt es da nochmal Möglichkeiten, differenziert zu arbeiten, auch ohne die Materialschlacht, die wir am Anfang angesprochen hatten?
Genau, also es gibt irgendwie ein Material, also es gibt ein klares Ziel irgendwie und nachdem, wie die Kinder, wie tief sie hineingehen können, wird dann dementsprechend das Material zur Verfügung gestellt. Es gibt aber hauptsächlich irgendwie auch Zugänge, wie die Kinder irgendwie dieses Ziel erreichen können. Und es ist von Hilfekarten über kurze Videos, über je nachdem, wie man das Ganze aufbereitet hat. Aber alle Kinder bearbeiten ein Ziel.
Lass uns dann nochmal in die Praxis ein bisschen gucken. Also ich glaube, ich habe jetzt ein grobes Bild davon. Kannst du da nochmal Beispiele nennen, wie du das umsetzt, die Differenzierung?
Wir haben ein Ziel und dann suchen die Kinder aus. Zum Beispiel nehmen wir mal Satzzeichen in der wörtlichen Rede, hatte ich zuletzt irgendwie. Dann habe ich irgendwie das Material vorbereitet. Begleitsatz vorne ist eine Station, Begleitsatz hinten ist eine weitere Station, gemischte Aufgaben ist eine weitere Station. Und das Ziel ist, dass wir die Satzzeichen quasi richtig setzen können. So, und dann habe ich ein Kompetenzraster. Ich kann irgendwie bei vorangestellten Satz, nachgestellten und so weiter und so fort. Und das Ganze nochmal untergliedert mit bei einer Aussage, bei einer Frage und bei einem Ausrufesatz. Und die Kinder haben ein Raster und bearbeiten. Und wenn sie zum Beispiel nicht mal die Station 1 irgendwie obwohl wir es schon bearbeitet haben und diskutiert haben und die Regeln besprochen haben, wenn sie es nicht kennen, dann gehen sie nochmal zur Station ein und holen sich ein Merkblatt zum Beispiel oder eine Hilfekarte und so weiter und so fort. Oder in manchen Momenten haben wir Helferkinder, dann haben die Kinder irgendwie die Station 1 bearbeiten gerade und sich in der Lage fühlen, also schon ein Stück weiter sind als Kinder, die diese Station 1 auch bearbeiten, aber nicht in der Lage sind, sich die Regeln quasi in Erinnerung zu rufen, habe ich also ein Helferkind für Station 1 und es ist in der Lage, diese Regel auch nochmal irgendwie zu versprachlichen, für zu erklären, irgendwie für ein anderes Kind. Das heißt, in der Kompetenzstufe ist dieses Kind nochmal ein Stück weiter.
Du differenzierst also nicht in der Aufgabe selbst, dass du sagst, ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne, sondern du gibst allen Kindern die gleichen Aufgaben. Gibst denen dann aber...
Nicht immer.
Also gut, aber jetzt in dem Beispiel.
In dem Beispiel, ja.
Gibst denen dann aber Werkzeuge oder Strategien mit an die Hand, dass wenn ich nicht weiterkomme und es nicht verstanden habe oder ich Schwierigkeiten habe, wie und wo ich mir Hilfe suchen kann. Genau,
welche Möglichkeit habe ich, um weiterzukommen? Also so sitzt kein Kind und verzweifelt und kommt nicht weiter und fühlt sich doof, sondern jedes Kind, die wissen die Strategien und das sind irgendwie Strategien, die mitgegeben werden, damit wir vorwärts kommen.
Wenn man jetzt solchen Ansatz macht, was ist der Vorteil für die Lehrkräfte?
Dann habe ich viel Zeit, um rumzugehen und wirklich als Lernbegleiter irgendwie zu fungieren. Und nicht irgendwie, ich stehe nicht vorne und erkläre zum 10. Mal für jeden, weil 3 Kinder das vielleicht noch nicht verstanden haben, sondern die Kinder, die sich in der Lage fühlen, das zu bearbeiten, können es bearbeiten. Und die Kinder, die es noch nicht ganz verstanden haben, obwohl ich es nochmal erklärt habe, die müssen vielleicht einen anderen Zugang irgendwie bekommen. Und es reicht ja nicht, dass ich als Lehrkraft irgendwie vorne an der Tafel bin und das zum 10. Mal irgendwie erklärt, sondern vielleicht brauchen sie wirklich die Erklärung von einem Kind. Vielleicht müssen sie sich die Erklärung nochmal vorlesen. Vielleicht müssen sie sich ein kurzes Video irgendwie dazu angucken. Also man soll einfach überlegen, welche Zugänge kann ich ermöglichen, dass die Kinder hilft, die Kinder, den Kindern helfen, quasi Inhalte zu verinnerlichen und anzuwenden. So, das kann nicht sein, dass nur ich als Lehrkraft irgendwie dazu fungiere. Das geht nicht. So, und dann habe ich als Lehrkraft ganz viel Zeit und kann rumgehen und vielleicht noch ein paar, die es noch nicht geschafft haben, die vielleicht auch diese Selbstkompetenz nicht mitbringen, sich selber Hilfe zu holen und selber zu überlegen und zu reflektieren, okay, woran scheitere ich gerade? Vielleicht für die bin ich halt da. Aber der Großteil der Klasse kann selbstständig arbeiten.
Und damit reduziert sich dann auch der Aufwand der Vorbereitung für die Unterrichtsstunde.
Genau, also wenn das Wort irgendwie Differenzierung fällt, verfallen alle in Panik, weil die denken, also die Kollegen denken oft irgendwie keine Zeit, so viel Aufwand, irgendwie so viel Stress und die Leute, die es machen wollen, verzweifeln bei dem ganzen Aufwand. Und tatsächlich, man soll wirklich nur überlegen, welche Kompetenzen will ich bei den Kindern aufbauen und dann strukturiert einfach rangehen. Und das heißt also, es soll am Ende trotzdem weniger Vorbereitung, weniger Korrektur, weniger Störung, weil die Kinder trotzdem abgeholt werden, wo sie stehen, aber nicht irgendwie in einer Materialschlacht und einsam enden sozusagen. Und am Ende habe ich wirklich als Lehrkraft mehr Zeit als Lernbegleitung und nicht irgendwie als Ampelmann irgendwie vorne an der Tafel, weil das ist wirklich das, was Kraft kostet am Ende des Tages. Es zwingt auch die Kinder dazu, die Verantwortung fürs eigene Lernen zu übernehmen. Das ist ja immer wieder ein Thema, was zu wenig in den Schulen stattfindet, dass die Kinder wirklich die Verantwortung für sich selbst und das eigene Lernen übernehmen. Und das ist auch im Rahmenlehrplan Teil A auch so verankert, dass wir die Kinder dazu bringen sollen, irgendwie immer mehr Verantwortung für sich selbst irgendwie zu übernehmen.
Wir hatten ja neulich auch die Folge bezüglich des Zeitmanagements und Classroom-Managements für Lehrer, wo du ja auch gemeint hast, man soll nicht immer auf Perfektion aus sein. Also im Endeffekt, wenn ich das richtig verstehe, geht es ja darum, nicht so dieser Instagram-Lehrer zu sein, der irgendwie die super tollen Arbeitsblätter und alles macht, sondern man kann ja diese Differenzierung eigentlich auf wenige Schlagwörter runterbrechen. Welche wären das, wenn du jetzt so die Top 4?
Na, Klarheit, Struktur, Beziehung und Vertrauen in dem Sinne von Mitbestimmung, Zusammenhalt, Gemeinsamkeit, sowas. Zusammenhalt. Das, genau, also im Grunde ist Differenzierung leise, es ist unspektakulär, es ist aber hochwirksam. Und ein Beispiel, also du meintest gerade mit Instagram, ja, viele vergleichen sich, manche suchen Ideen und können das irgendwie für sich so reflektieren, dass sie es nicht leisten können. Man sieht auch bei Instagram immer nur Momentaufnahmen, also man weiß immer nicht, wo die Kinder, wo die Leute gerade sind. Sind sie in Elternzeit und haben unendlich viel Zeit? Arbeiten sie vielleicht nur 10 Stunden in der Woche und haben dementsprechend auch so viel Zeit für diese Nebentätigkeit? Wie ist der restliche Unterricht? Also das sehen wir bei Instagram halt gar nicht. Und sich daran zu messen, ist nicht sinnvoll und nicht gut fürs Gemüt. Und davon würde ich dringend abraten. Man kann sich da gute Ideen holen, ob es 1:1 irgendwie umzusetzen ist. Es ist fraglich und es ist auch, es muss immer bei einem passen. Also, und dann für die Differenzierung, die einfachste Differenzierung zum Beispiel, wenn man sich ein Heft nimmt zu einem Thema, sich Aufgaben quasi rauskopiert, sie auf ein Blatt, also sich zurechtschneidet und so nach Leistungsniveau quasi markiert, dann hat man schon die Aufgaben parat sozusagen. Also man hat vielleicht aus mehreren Heften jeweils 2 Aufgaben pro Niveaustufe. Die einzige Arbeit, die ich dabei hatte, war raussuchen, einmal kopieren, vielleicht 2-mal, dann kann ich auch gleich die Korrektur mitgestalten. Dann habe ich vielleicht farbiges Papier noch irgendwie, dann klebe ich das, was ich kopiert habe, ich bereite die Korrektur vor, die ist dann gleich da. So, und dann habe ich das und dann überlege ich, was brauchen die Kinder, woran könnten die Kinder noch scheitern? Und das ist vielleicht noch ein Merkblatt. Und ich meine, mit der Zeit hat man viele Merkblätter mittlerweile als Lehrkraft. Und dann kann man sich überlegen, viele Bücher haben mittlerweile auch irgendwie QR-Codes mit kurzen Videos. Je nachdem, irgendwie, was man noch für Möglichkeiten hat, überlegen, mit welchem Zugang könnten es die Kinder noch irgendwie, welche Methode wäre irgendwie vielleicht in der Situation hilfreich, welcher Zugang wäre hilfreich. Ja, und das war's.
Also geht es darum, Aufgaben zu haben und dann immer passende Werkzeuge, um diese Aufgaben zu lösen.
Genau. Was ich beim Seminar immer sage, ist, überlegen, einen Schritt zurückgehen, sich als Kind irgendwie selber betrachten und wenn ich diese Aufgabe lösen müsste, woran würde ich scheitern? So, das kann eine Checkliste sein, es kann aber ein Erklärvideo sein, es kann nochmal ein Merkblatt sein. Überlegen, was brauche ich als Kind, um diese Aufgabe zu lösen? Selbstständig. So, das ist der Weg. Und wenn ich da alles zur Verfügung habe für die Kinder, und das ist keine Materialschlacht, sondern es sind wirklich Werkzeuge, wenn ich da irgendwie auch in Mathe, wenn ich fürs Rechnen Dienstmaterial, Stellenwerttafel habe, wenn ich irgendwie sonstige Gegenstände habe, wenn ich dann ein Merkblatt habe, wenn ich vielleicht einen QR-Code mit Erklärvideos habe, vielleicht habe ich Helferkinder, also dass man sich wirklich überlegt, wie kann meine Differenzierung aussehen? Ziel ist, dass die Kinder selbstständig arbeiten können. Und zwar gemeinsam mit allen Kindern. Ohne irgendwie nur für sich im kleinen Kämmerchen irgendwie zu arbeiten. Und ohne, dass die Lehrkräfte irgendwie daran kaputt gehen, weil sie das Gefühl haben, 5 Blätter in Hochglanz irgendwie alles selbst kreiert irgendwie erstellen müssen. Nein, müssen sie nicht. Wenn man es schafft, das Ganze noch schön zu verpacken, dass es wirklich die Lebenswelt der Kinder nochmal irgendwie aufgreift. Das ist die Kunst. Und das, also nicht mal ich, den Anspruch hätte ich vielleicht noch irgendwie, aber ich schaffe es auch nicht in jeder Stunde, dass alles irgendwie perfekt aussieht. Was mein Unterricht hat, ist Struktur, Routine und so weiter und so fort. Aber nicht alles sieht wunderschön aus und ist immer laminiert. Das muss nicht sein. Also da muss man einfach überlegen, was brauchen wir, damit die Kinder selbstständig arbeiten können. So, und zum Thema Laminieren, Tipp Nummer 1, dickes Papier nutzen. Wenn man die Sachen nicht auf immer und ewig behalten möchte, ist dickes Papier ausreichend. Da muss ich nicht mehr laminieren. Also mein Tipp für die Differenzierung, Kopien aus Heften machen, Stationen vorbereiten. Die Aufgaben sind schon in sich differenziert. Man kann nochmal offene Stationen irgendwie, offene Aufgaben irgendwie kreieren, dass die Kinder irgendwie sich selbst Aufgaben irgendwie noch stellen. Und dann hat man wirklich einen guten, wirksamen Unterricht.
dann wollen wir hoffen, dass wir ja ein paar von euch abholen konnten und ihr in Zukunft schaut, dass die Differenzierung nicht in der Materialschlacht enden muss.
Und auch bitte kein Vergleich mit Instagram. Also das macht wirklich einfach gar keinen Sinn, sich damit zu vergleichen. Man weiß nie, in welcher Lebenslage die Leute, die das präsentieren, irgendwie sich befinden. Und wie gesagt, wenn jemand gerade in Elternzeit oder nur 10 Stunden arbeitet, macht es einen großen Unterschied als jemand, der vielleicht gerade eine Fortbildungsreihe macht und noch 27 Stunden arbeitet und vorbereitet und vielleicht noch irgendwie Angehörige noch pflegen muss. Also man weiß nie und es lohnt sich nicht, sich zu vergleichen. Und jede Lerngruppe ist unterschiedlich und je nachdem, wo die Leute auch arbeiten, die Bundesland oder gar Länder, sind die Vorgaben irgendwie ganz andere, die Begebenheiten, die Heterogenität in den Klassen ganz anders und vielleicht auch die finanziellen Mittel auch ganz anders und. Also da ist der Vergleich irgendwie sinnlos und mühsam und tut nur weh. Also bitte auf jeden Fall vermeiden. Mich würde es interessieren, wenn ihr auf dem Blog elementarwissen.de eure Lieblingsdifferenzierungsmethoden quasi mal verschriftlicht, also per Kommentar, sodass wir vielleicht einen Pool haben am Ende, wo man immer wieder neue Ideen sich rauspixen kann. Also wie gesagt, bei mir hat es geholfen, als ich auf die Idee kam, dass dickes Papier statt Laminierfolie auch manchmal ausreicht, weil dann spare ich wirklich Zeit für meine Differenzierung. Also, wenn ihr solche Tipps habt, gerne auf den Blog stellen. Das wäre toll.
Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Und wir hören uns nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.